Hier bist du richtig, wenn du wissen möchtest, wie man mit EMDR zum Weltmeister wird. Oder auch, wie denn Susanna als Coach Hundehalterinnen beibringt, mit EMDR besser sich von ihrem Hund abzugrenzen. Und was eigentlich Hunde und Kinder so gemein haben, wenn es ums Coaching geht. Dies und noch viel Spannendes mehr erfährst du jetzt gleich mit meinem wunderbaren Gast Susanna Simon. Viel Spaß dabei!
Du hörst den Podcast Geiler Coachen mit Tanja Klein. Hier zeige ich dir tolle Tools und Interventionen für ein noch wirkungsvolleres Coaching-Ergebnis für dich und für deine Klientinnen und Klienten. Mein Ziel ist es, dich noch erfolgreicher zu machen, damit du von diesem Traumjob gut leben kannst, auch ohne Nonstop-Marketing zu machen. Also, los geht's!
Hallo liebe Susanna, ich bin total glücklich, dich heute mal wieder zu sehen. Ich habe das Glück, dass ich dich per Zoom sogar sehen kann. Und du hast ganz spannende Geschichten heute zum Thema Hund und zum Thema Coaching mit HundehalterInnen. Und als erstes würde ich dich gerne mal was fragen. Du bist ja eigentlich zuletzt Apothekerin gewesen. Wie bist du eigentlich von der Apotheke auf den Hund gekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich werde sie auch tatsächlich, wird mir diese Frage oft gestellt. Ja, wie ist das gekommen? Letztendlich war es, glaube ich, alles ein Zufall oder es sollte so sein. Man weiß es nicht ganz genau. Ich habe hier in meinem Ort, wo ich lebe, gibt es eine große Hundeschule und mit der hatte ich immer relativ viel zu tun. Und es kam dann so, dass eine der Hundetrainerinnen, die da arbeiten, eine Beschäftigungsform für Hunde anbieten wollte, die sich Mansplaining nennen. Und es war damals in Deutschland noch total neu. Also es hat einfach fast gar keiner gemacht. Und sie hat dann die ihr nahestehenden Menschen gefragt, von denen sie dachte, sie würden sich dafür eignen mit ihren Hunden, ob sie so eine Versuchsgruppe machen wollen. Es waren da dann Trainerinnen drin und interessierte Kunden von ihr.
Darf
Genau,
ich
da habe ich mitgemacht.
unterbrechen, Susanne, weil ganz wenige Menschen, ich habe es erst durch dich kennengelernt, wissen, was Mantrailing eigentlich ist. Weil es,
Stimmt.
was ich hochspannend finde, du warst ja deswegen auch schon groß in der Zeitung, kannst du mal kurz erklären, was das ist? Und wenn du willst, kannst du gleich mal an irgendeinem spektakulären Fall beschreiben, was man da so macht als Mantrailerin.
Ja, das kann ich gerne machen. Also Mansplaining ist letztendlich ist es Personensuche mit dem Hund. Der Hund sucht dabei einen ganz bestimmten Menschen. Und dafür kriegt der Hund am Anfang eine Geruchsprobe des Menschen vorgehalten, der Individualgeruch anhaftet. Also wir riechen halt alle unterschiedlich. Das liegt natürlich an unserer genetischen Ausstattung und daran, wie wir so leben und wie wir uns ernähren und so weiter. Und der Hund ist dann eben in der Lage, dieses Geruchsprofil aufzunehmen und durch Stadt, Land, Wälder diese Spur zu verfolgen. Total beeindruckend und lässt dabei halt alle anderen menschlichen Spuren außer Acht. Genau, und natürlich ist es total interessant, auch oder für die Polizei, also einmal so in Rettungshundestaffeln, wenn Menschen verloren gehen. Das ist jetzt nicht so mein Bereich, weil ich eher in der Straftäter-Nachsuche tätig bin. Da gibt jede Menge spektakuläre Fälle, aber einer war schon auch besonders, da bin ich mitten in der Nacht rausgeklingelt worden, schlaftrunken an die Tür gegangen und da stand die Polizei und hat gesagt, so, wir brauchen jetzt sofort Ihren Hund und Sie. Und wir müssen nach Mecklenburg-Vorpommern fahren. Also ich wohne ja in Schleswig-Holstein. Das heißt, es waren schon irgendwie so ein paar Stunden Fahrt. Und ich bin dann mit meinem Hund schlaftrunken in dieses Auto, was mit Blaulicht irgendwie Richtung Mecklenburg-Vorpommern sauste. Und der Polizist fragte mich dann noch, ob ich schon mal mit dem SEK zusammengearbeitet hätte. Ich so, nein, bisher noch nicht. Dann rief der Polizeichef aus Kiel an. Und es ging letztendlich um einen jungen Mann, der einmal so im Bereich Stalking sehr aktiv war und gleichzeitig aber unfassbar viel Sprengstoff in seiner Wohnung gelagert hatte.
Oi,
Und genau,
oi.
ja genau, und den wollten sie unbedingt haben, weil der richtig gefährlich war. Also wenn er das halt eingesetzt hätte und so.
Ja.
Und das sollte eben alles im Schutz der Nacht geschehen. Es gab vier Orte, die sie so auf dem Schirm hatten, wo der hätte unterkommen können. Und wenn sie da genauer irgendwie geortet hätten, wer ist auffällig geworden. Also so hat man mir das damals erklärt. Und deswegen sollte der Hund eingesetzt werden in der Nacht. Und das haben wir dann auch gemacht. und haben einen zweiten Ort, hat mein Hund sich dann sofort so verhalten, dass er in so eine detaillierte Kleinsuche gegangen ist, wo ich schon wusste, okay, da, dieser Ort ist interessant. Und hat dann auch die Straße angezeigt, in der er sich aufgehalten hat. Und da habe ich den dann rausgenommen. Also weil das halt auch die Order war. Ne? Sobald der Hund sagt, hier in diesem Bereich könnte es sein, greift die Polizei ein. Und die haben das dann halt alles umstellt und ist dann noch geflohen in ein Feld. Und hatten sie ihn aber.
Also das war ja auch zu gefährlich für dich. Ja,
genau. Das war sehr spannend auf jeden Fall. Ja.
Das heißt, man kann mit dem, was du da gelernt hast, auf jeden Fall unglaublich viel für unsere Gesellschaft tun, indem du, ich sage jetzt mal, uns schützt oder eben Menschen, die doch gefährlich wären, wieder hinter Gitter bringen kannst mit deinem Hund.
Ja, genau.
Cool. Und sag mal, wie kam das dann dazu, nachdem du so in diesem Bereich ausgebildet wurdest und das ja auch gerne machst, dass du dann gesagt hast, Mensch, ich möchte aber noch, ich sage jetzt mal, im Bereich Coaching was machen, weil heute bist du ja praktisch als Coach und Spezialistin in diesem Thema unterwegs. Mhm. Wie kam das dazu?
Also ich bin so ein bisschen vorbelastet durch meine Mutter, die ist Psychotherapeutin gewesen und ich fand das Thema immer sehr spannend und ich merke halt, je mehr und je enger man mit den Hunden zusammenarbeitet, desto mehr spiegeln einem die Hunde auch eigene Themen. So, das habe ich bei mir selber gemerkt, dass es so ist. Ich habe ja eine ganze Bandbreite an Hunden gehabt und genau, und gerade mit denen, ich sehr eng war, habe ich das ganz deutlich zurückgespiegelt bekommen von den Hunden. Und ich merke das halt auch jetzt im Training. Also wenn ich so diese ganze Basisausbildung mache, wo es um Technik geht, also wie im Sport, wenn ich erstmal Bewegung grundsätzlich lerne, dann werde ich damit noch gar nicht so konfrontiert. Wenn es nachher aber immer weiter geht und immer komplexer und anspruchsvoller wird, dann entsteht eben auch eine starke mentale Verbindung zu dem Hund und dann reicht Technik alleine nicht mehr aus. Wenn es dann so ist, dass man sich nicht damit auseinandersetzt, was einen vielleicht hemmt, blockiert oder was es einem selber schwer macht, kommt man halt nicht weiter. Dann läuft man immer wieder gegen eine Wand und fragt sich halt, was ist das? Warum komme ich nicht weiter? Ja. Also besonders halt auch als Trainerin. Also ich hinterfrage mich ja als Trainerin auch immer, passt das Training? Habe ich das Richtige gelegt für den Hund? Finde ich die richtigen Worte? Und wenn das alles stimmt, dann sind es halt meistens Themen und da kann dann ein Coaching super gut helfen. Das ist so das eine. Und das andere, wo ich das halt auch gerne mache, ist einfach im Alltagstraining mit Hunden. Da tritt es ja auch auf. Also wenn man leinenaggressive Hunde hat zum Beispiel, ne, dann kann ich auf der einen Seite ganz viel im Management machen mit dem Hund. Aber oft steht eben auch noch was anderes dahinter. Also sei es die innere Haltung des Menschen oder. Und dazu kann man halt wunderbar coachen und es eröffnet einfach so eine Vielzahl an Möglichkeiten und bringt dann Hund und Mensch auf eine andere Stufe. Deswegen also erfüllt mich das so.
Das ist so schön zu sehen. Ich selber kenne mich ja mit Hunden wirklich so gar nicht aus. Ich hatte 19 Jahre eine Katze, aber ich habe eine Geschichte beizutragen, die das total unterstützt, was du sagst. Einer meiner vielen Ausbilder hat einen Wolfshund. Mhm. Und er erzählte mir mal, dass er einen Mann bei sich hatte im Coaching, der hatte so ein bisschen ein Führungsproblem. Ihm war das aber wohl selber noch gar nicht so klar. Da war eigentlich wegen einem anderen Thema da. Und der Hund, der oft beim Coaching dabei sein darf und wirklich bestens erzogen ist, der macht da nichts, hat zum ersten Mal sich erlaubt, aus dem Glas des Klienten zu trinken.
Ja, sagt alles, ne?
Genau, da brauchst du, das ist, ich sag mal, eine Top-Intervention des Tieres gewesen, um zu zeigen, hey, ich nehme dich als Chef nicht ernst hier.
Genau.
Und ich nehme an, solche Geschichten kennst du zuhauf und kannst halt einfach, wie ist das, wie kann ich mir das vorstellen? Wenn jetzt zum Beispiel eine Kundin zu dir kommt und sagt, ja, mein Hund ist leinenaggressiv, arbeitest du dann nur mit der Halterin oder auch mit dem Hund?
Also das kann man pauschal natürlich nicht sagen. Also klar wird auch mit dem Hund gearbeitet, aber ich arbeite viel, viel, viel mehr mit den Menschen.
Ja.
Na, also in allen Bereichen, wo ich, also ob das jetzt Beschäftigung ist, da auch. Also wenn ich den Zugang zum Menschen nicht finde, also wenn ich nicht schnell auch eine tragfähige Beziehung herstellen kann, wird es meistens nichts. So, also und ja, ich glaube, deswegen sind halt meine Kunden, also im Mentoring-Bereich, teilweise ja 10, 12 Jahre bei mir, ne? Also so ein Hundeleben lang, weil die sich einfach gut betreut, aufgehoben und gecoacht fühlen. Und wenn ich so in diese Themen einsteige, wie eben Leinenaggression beispielsweise, ist ja so ein, ist halt einfach ein Klassiker, kommt relativ häufig vor. Dann gucke ich mir das an, also ich mache ja ein Erstgespräch und versuche die Situation zu verstehen. Es ist relativ umfangreich, also so eine richtige Anamnese. Und dann wird sicherlich auch mit dem Hund gearbeitet, aber primär halt mit dem Menschen, weil der Hund sich dann ja auch wieder am Menschen orientiert.
Ja. Ich würde gerne in dieser Podcast-Folge auch den Coaches ein paar Tipps geben können, die jetzt vielleicht nicht wie du diese wahnsinnige Erfahrung haben mit Hunden, aber vielleicht auch mal so einen Menschen vor sich haben, der sagt, Mensch, ich habe da echt ein Problem mit meinem Tier. Was kannst du denn so aus deinem Neurowissen, was du hast, an Tipps geben? Was sind denn so typische Dinge oder was kann man da als Idee mitgeben, was ich als Hundehalterin machen kann, wenn ich mit dem Hund da nicht zurechtkomme?
Also wie gesagt, man muss erst mal gucken, was hat der Hund dafür ein Thema, ne? Ist es beispielsweise so, dass der sich an seinem Menschen nicht gut orientieren kann, weil, also ein Klassiker wäre zum Beispiel, dass Menschen ganz oft Angst haben, von ihrem Hund nicht mehr gemocht zu werden, wenn sie dem klare Grenzen setzen.
Das ist ja lieber der Kindererzieher, oder? Ich komme die ganze Zeit vor, ich arbeite ja viel mit Müttern, die mit ihren Kindern auch Probleme haben und es ist eins zu eins eigentlich die gleiche Vorgehensweise. Ich muss nicht mit den problematischen Kindern arbeiten, sondern mit den Erwachsenen und so ist es bei dir auch.
Genau, ist ganz genau so und da dann einfach zu gucken, ne, was hindert denn diesen Menschen da wirklich, die klare Grenze zu setzen? Woher kommt die Sorge, dass der Hund einen nicht mehr mögen könnte, wenn man sagt, so hier, das ist der Rahmen, in dem darfst du dich bewegen. Das ist für Hunde super. Die sind einfach nur dankbar dafür, wenn die eine ganz klare Struktur haben. Die funktionieren ja auch untereinander so. Und da kann man ja wirklich gut für sich arbeiten und schauen, ne, welche Glaubenssätze sind es, die mich da bewegen. Dann würde ich schauen, dass man diese Glaubenssätze auflöst, dass man Zweifel sieht und andere Dinge glauben kann. Und schon ist man einfach ein anderes Gegenüber für den Hund. Ja, also das wäre ein totaler Klassiker. Also etwas, was ich neulich gerade hatte, ne? Also wo dann eben auch die Besitzerin sagte, ich habe aber so Sorge, dass mein Hund mich dann nicht mehr mag und eigentlich wäre ich gerne die 100-jährige Eiche, die ganz stabil verwurzelt im Boden steht und die hat es dann zum Beispiel so gemacht, dass sie sich jetzt mit EMDR-Musik auf den Spaziergang begibt und sich richtig stabilisiert darüber und mit diesem Bild losgeht und es war wirklich magisch, weil sofort vom Fleck weg ihr Hund sich an ihrer Seite orientiert hat und die hatte Hundebegegnung, Katzenbegegnung und alles. Sie ist aber als Eiche aufgetreten und der Hund war so dankbar dafür, dass da jetzt jemand war, der die Verantwortung übernommen hat und konnte sich so richtig schön hinter ihr halt einsortieren. Es ist schön für Hunde, wenn die das machen können.
Weißt du, und das ist, finde ich, so eins dieser schönen Beispiele. Ich liebe ja EMDR oder diese Weiterentwicklung EMDR Row, die ich machen durfte. Und die wenigsten Menschen können sich vorstellen, dass man in dem Kontext besser mit seinem Hund EMDR nehmen könnte. Und so wie du beschreibst, man kann einfach, ne, sabotierende Glaubenssätze finden, man kann die mit EMDR auflösen, man kann der Klientin die Musik von Coach Dein Glück einfach mitgeben, dass sie das
macht.
Das ist so wunderschön. Du warst ja damals auch in einer meiner ersten Neurocoach-Ausbildungen. Wie kam das eigentlich dazu, dass du dich für diese Variante entschieden hast? Du hast ja auch, du kennst ja den Markt, der ist ja recht groß bei Ausbildungen. Wie kam das eigentlich, dass du dich dafür entschieden hast? Hast du damals schon gedacht, Mensch, EMDR wird sein? Oder wie hast du da die Auswahl getroffen?
Also ich hatte verschiedene Kriterien. Also klar, der Markt ist riesig und man, also ne, die Angebote prasseln ja so auf einen ein. Und ich kannte dich als Person ja schon und fand dich super. Ich hatte vorher auch ein Coaching bei dir und auch mein Sohn hatte ein Coaching bei dir, was einfach fantastisch war, weil es so gegriffen hat. Und ich war so beeindruckt, wie schnell das halt wirkt. Das war ein Kriterium und dadurch hatte ich natürlich EMDR kennengelernt, fand es toll. Und dann war für mich sehr, 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 sehr hilfreich, dass das eine Online-Ausbildung ist, weil, wie gesagt, ich in Schleswig-Holstein wohne und du bist in Bonn. Und das hätte ich mir tatsächlich bei meinem relativ durchgetakteten Alltag mit 2 Kindern und 6 Hunden anders nicht vorstellen können. Ich kann halt nicht mehrere Wochenenden nach Bonn fahren, weil das auch meine Hauptarbeitszeit ist. Also ich arbeite halt auch viel am Wochenende.
Und das ist ja auch ein Kostenfaktor, finde ich immer. Ne? Mhm. Ich weiß, als ich früher am Anfang noch die Ausbildung in Präsenz hatte, waren es 18 Präsenztage und dann musst du erstmal die Übernachtung bezahlen, die Fahrkosten und so weiter. Das ist schon viel. Was ich so spannend fand, du warst ja in der ersten Ausbildung, die ich online gemacht habe, drin. Und ich wusste ja damals noch nicht, funktioniert oder funktioniert es nicht. Aber du bist ja jetzt als Coach auch schon länger unterwegs. Und wenn ich jetzt gerade wieder höre, wie diese Frau plötzlich mit dem Hund gut umgehen kann, scheint es wohl zu klappen. Das beruhigt mich schon mal sehr zu hören.
Ja, doch. Das also klappt total toll. Und ich fand halt auch faszinierend, dass man ja online auch so eine absolute Nähe herstellen kann zu den anderen TeilnehmerInnen.
Ja.
Und zu der einen oder anderen habe ich immer noch Kontakt, was super schön ist. Und insofern war das für mich ganz, ganz toll, als du dich dafür entschieden hast, das so zu machen. Das war für mich ein großer Vorteil. Das hat die Entscheidung dann sehr leicht gemacht, zu dir zu gehen.
Freut mich. Also das hat gezeigt, dass wirklich viele, vor allem auch Mütter, die einfach noch so viel parallel wuppen müssen, halt dann abends sich die Filme angucken können und sich halt die Coachings mit anderen so terminieren können, wie sie es halt brauchen. Ne?
Ja.
Ich habe noch eine Frage. Du bist ja Mutter von 2 ganz besonders pfiffigen Jungs, kann man nicht anders sagen. Einer ist Weltmeister, der zweite hätte es auch fast geschafft und verdient. Wie ist das bei den beiden? Die sind ja ähnlich wie meine Kinder, auch von klein auf schon sehr mit Coaching aufgewachsen. Haben deine Kinder EMDR oder Neurocoaching auch genutzt für ihre sportliche Leistung oder sind die halt einfach, ich sage jetzt mal, von klein auf von dir gut an Sport rangeführt worden?
Also die nutzen das ganz viel, nicht nur im sportlichen Bereich, auch im schulischen Bereich. Das finde ich großartig und völlig selbstverständlich. Also sie denken gar nicht mehr drüber nach, die wissen sich sofort zu helfen. Wenn sie aufgeregt sind oder wenn sie sich halt stabilisieren wollen, dann greifen die sofort zu EMDR-Methoden. Also sei es, dass sie mit den Zehen wackeln oder. Und sind da sehr dankbar für. Also gerade bei der Weltmeisterschaft, das hast du ja eben angesprochen, ist vielleicht, da wird es vielleicht deutlich, also weil das eine Riesenveranstaltung war mit ganz, ganz vielen Teilnehmern.
Das eigentlich, ich habe es noch gar nicht erwähnt.
Oh, stimmt. Wir haben es gar nicht gesagt. Ne? Im Zukundesport, also das ist eh schon eine sehr schnelle Sportart, in der der Hund seinen Menschen zieht. Entweder läuft der Mensch oder der Mensch sitzt auf dem Fahrrad oder der Mensch steht auf so einem Scooter, also so eine Art Roller. Mhm. Also es ist alles sehr schnell. Es sind unglaublich energetische Hunde, weil es halt so schnell ist und dadurch ist da unfassbar viel Energie. Und die Jungs sind beide im Laufen an den Start gegangen. Für die anderen Sachen sind sie noch zu jung, noch gefährlicher dann, ne, wenn man mit dem Bike so eine Strecke abfährt. Und weil es eben so intensiv war und so energetisch, waren natürlich die Jungs auch aufgeregt. Und Hannes war super gut vorbereitet. Er hatte vorher auch noch 2 Coachings mit EMDR und wusste also genau, wann er was anwenden kann. Hat das für sich genutzt. Hannes ist der Ältere von den beiden. Da war es schon eben noch auch ein bisschen anspruchsvoller als bei Luki. Und der hat ganz klar gesagt, nach der WM, ohne EMDR hätte er das in der Form nicht so ruhig bestreiten können. Er wäre halt total nervös geworden. Und so stand er da. Und das fand ich so toll, er hat sich halt auf die Herausforderung gefreut. Er hat gesagt, so, und gleich gehe ich mit meinem Hund an den Start und dann rennen wir über die Strecke und ich bin gut vorbereitet, ich weiß, was ich kann und ich möchte da und dahin. Und das war toll, du kennst ja Hannes auch, ne? Der ist ja schon sehr feinfühlig, sehr sensibel, durch so eine Energie und so eine Stimmung, wie sie auf einer WM herrscht, auch dann ja schon zu beeinflussen. Und der war ganz bei sich, also so in dieser Blase. Und das fand ich so toll. Also irre, wirklich irre.
Ich bin so begeistert, weißt du, weil viele können sich auch gar nicht vorstellen, dass Kinder schon damit so weit kommen können. Und man kann nicht weiter wie Weltmeister werden.
Ja, stimmt.
Unglaublich. Und von daher finde ich, du und deine Familie, ihr seid einfach so ein ganz schönes Paradebeispiel, was man mit EMDR machen kann. Und Ich muss immer wieder schmunzeln über diese Parallelen unserer Arbeit, die doch so unterschiedlicher von außen nicht sein könnten, mit Kindern oder mit Hunden zu arbeiten, aber es ist doch sehr, sehr ähnlich.
Ja,
Wenn ich dich
stimmt.
fragen darf, wenn jemand zum Beispiel Angst hat, nicht geliebt zu werden von seinem Hund, ist dann manchmal auch so ein Thema dahinter, wie ich bin nicht liebenswert oder will man vielleicht von seinem Hund die Liebe, die man von seinem Vater oder Mutter, also sind es diese klassischen Dynamiken auch hier?
Ja, absolut, absolut. Das findest du genau da eins zu eins so wieder.
Wie
Ja.
spannend.
Genau. Und das Schöne ist ja aber, dass man das so gut bearbeiten kann, ne?
Wie lange
Das
muss es bei dir so, wenn ich jetzt so ein, ich sage jetzt mal, so ein Thema habe, ich kann meinen Hund keine Grenzen setzen, weil ich eben Angst habe, er liebt mich nicht mehr. Wie oft muss man da zu dir kommen?
tatsächlich greift das meistens ja sehr schnell, ne? Also die kommt meistens einmal, maximal zweimal und dann ist, also einfach weil sie dann ja auch schon nach dem ersten Coaching die Erfahrung machen, das ist total gut, wenn sie das machen und das bestärkt sie und bestätigt sie dann da drin, das zu machen und es passiert halt gar nichts und also ich finde es halt immer magisch, ne? Ich finde es wirklich so magisch und ich habe halt den Anspruch, das war damals in dieser ersten Hundeschule, in der ich gearbeitet habe, ne? Da war das halt damals schon so und das fand ich einfach klasse, diesen Ansatz, dass sie die Menschen ganz schnell kompetent machen möchten, um mit ihrem Hund selber klarzukommen und sich als Trainer, Beraterin, Coaches überflüssig machen.
Hilfe
So.
zur Selbsthilfe, ja.
Ja,
Super.
genau. Und das finde ich, erreichst du eben ja mit EMDR ganz schnell. Weil du so, ne, ein bisschen oft eine Etage tiefer tätig so und da löst du ja ganz schnell die ganzen Probleme und Blockaden
Weißt du,
auf.
ich muss wirklich schmunzeln, weil, weißt du, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, da löst man mal ganz schnell Blockaden und
Ja.
dann sagen die immer, nein, das braucht ungefähr 6 Wochen und man muss das dann den neuen Glaubenssatz 21 Tage trainieren, wo ich sage,
Oh,
das
ja.
ist nicht meine Erfahrung, weil gehirngerecht kann es einfach schnell gehen. Und ich glaube, alle, die uns jetzt zuhören, die können sich bestimmt als Impuls mitnehmen. Man kann wirklich mit HundehalterInnen genauso arbeiten wie mit Müttern oder Vätern. Ich glaube, das ist schon mal so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und es kann einfach mit EMDR-basierten Neurocoaching schnell gehen. Und man kommt anscheinend extrem weit damit, wenn ich jetzt an deine Jungs denke. Es macht mir natürlich Gedanken, warum meine Kinder eigentlich noch keine Weltmeister sind, wo ich das ausbilde. Aber ich glaube, das liegt dann auch ein bisschen an der Mutter. Von daher, ne, da muss ich einfach
Genau.
mal sagen, das hast du einfach gut hingekriegt, Susanna. Und
Dankeschön.
ich kann auf jeden Fall nur jeden empfehlen, der Lust hat, sein Thema mit dem Hund und sich selber zu klären, dass er einfach mal bei dir vorstellig wird. Wie machst denn du das? Arbeitest du auch online? Weil du bist ja jetzt schon sehr weit im Norden. Geht
Ja,
das?
ganz viel. Ich arbeite ganz viel online.
Super.
Ja.
Also ich werde deinen Kontakt auf jeden Fall verlinken. Du bist natürlich ähnlich wie ich auch Autorin. Das heißt,
Stimmt.
das erste Buch ist geschrieben. Worüber kommt jetzt das zweite raus? Ich habe gelesen, du schreibst da gerade dran.
Ja, das ist richtig. Also das erste beschäftigt sich wirklich mit der Basis im Mentrailing, Technik und so. Und ja, wie hält man die Leine? Wie positioniert man sich hinter dem Hund? Also wirklich das Fundament. Und das zweite Buch wird eben schon in diese Richtung gehen, mentales Arbeiten mit dem Hund. Das heißt, da werden auch Coaching-Komponenten einfließen. Ja, da wird es einfach komplexer, vielschichtiger. Ich freue mich total darauf. Und wir haben halt in unseren Trainerausbildungen, das ist das Tolle, die Möglichkeit, all die Dinge, die wir uns überlegen, auch so ein bisschen zu testen. Greifen die nicht? Das ist super gut, weil unsere Trainees da eben auch sehr interessiert dran sind. Und wir haben halt einmal die Basisausbildung. Mit der sich dann halt auch das erste Buch beschäftigt. Also es ist auch für HundehalterInnen. Also, ne, dafür ist es auch, aber kann man halt auch als Trainer, Trainerin gut lesen. Und das zweite Buch ist halt quasi für die fortgeschrittenen TrainerInnen, ebenso wie die fortgeschrittenen Mentrainerinnen. So, ne? Also da kommt eben neben der Technik das Mentale, das Coaching und so weiter zum Tragen. Ja.
Also spannendes Thema für mich. Ich sage jetzt mal blinder Fleck, auch wenn meine beste Freundin Ruth natürlich auch sehr begeisterte Hundehalterin ist. Aber wenn du bei jedem Hund, der in deiner Nähe kommt, Schnupfen kriegst, verleidet einem das so ein ganz klein bisschen dieses
Ah,
wunderbare Gefühl, dieses
ja,
Tier in die Augen zu blicken.
das
Susanna, es war
verstehe
so
ich.
schön, mit dir zu sprechen. Ich kann nur wirklich jedem Menschen, der da ein Thema hat, sagen, bitte meldet euch bei Susanna, sie ist gut und sie ist auch noch so nett. Auch schön. Und ja, für die Leute, die uns jetzt zugehört haben, schreibt gerne mal, Susanna oder mir, habt ihr was mitnehmen können? War was Neues dabei? Braucht ihr noch irgendwas? Wir beantworten gerne auch noch Fragen. Und für hier und heute sage ich erstmal lieben Dank, liebe Susanna, und bis bald mal wieder in echt.
Ja, vielen Dank, liebe Tanja, dass ich mit dir Zeit verbringen durfte hier.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Informationen zur Sendung findest du in den Shownotes und Folgennotizen. Wenn du mehr über die Arbeit meiner Mutter wissen möchtest, schau doch mal auf ihre Seite akademie-für-neurocoaching.de. Sie freut sich auch immer, wenn du ihren Podcast weiterempfiehlst, gut bewertest oder kommentierst. Weitere spannende Ideen findest du in ihrem Newsletter. Dann siehst du regelmäßig, was sie wieder so Interessantes macht. Bis zum nächsten Mal, Johanna.